Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Das EM-Eröffnungsspiel der Schweizer Fußballerinnen gegen Norwegen war ein richtiges Fußballfest. Leider mit dem falschen Ausgang. Wir fragen uns jetzt, droht den Schweizerinnen tatsächlich das gleiche Schicksal wie den Männern an der Heim-Europameisterschaft 2008? Wieso ist Lia Welti einfach so überwältigend und lasst jetzt den ganzen Druck auf den Seiten Schertenleib? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Wir haben jetzt hier eine Spezialfolge, weil wir während Euro zweimal in der Woche rauskommt. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch da mal wieder zwei grossartige Gäste hier habe aus der CH Media Sportredaktion. Heute sind das Melinda Hochegger und der François Bechtel. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo.
Melinda, am Mittwoch ist tatsächlich losgegangen, die Europameisterschaft hier in der Schweiz gestartet mit dem Spiel. Also gut, losgegangen ist es eigentlich schon vorher mit dem Spiel zwischen Island und Finnland in Thun, aber schlussendlich dann das grosse Highlight der Schweizerinnen gegen Norwegen. Wie hast du es erlebt?
Es war unglaublich. Die Stimmung, der volle St. Jakob Park oder fast volle, war ja, etwas, was der Frauenfußball in der Schweiz auch noch nie gesehen hat. Und darum war wirklich die Stimmung unfassbar. Man hat es auch allen Spielerinnen beim Reinlaufen und bei den Hymnen angesehen. Und ja, dann sicher noch die erste Halbzeit, die auch unfassbar gut war von der Schweiz. Und dann ein bisschen der Einbruch. Aber ich glaube, man kann sehr viel Positives aus dem Spiel jetzt mitnehmen.
Ja, also die Stimmung die ist wirklich unglaublich gewesen. Und die Spielerinnen sind auch sehr emotional nachher gewesen. Also ich glaube, gewisse haben während der Hymne ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. François, kannst du es nachvollziehen, dass die Emotionen so gross sind bei den Spielerinnen?
Vor dem Spiel oder nach dem Spiel?
Ja, beides.
ja. Also es war für die eine riesige Geschichte gewesen. Natürlich, sie waren nicht unvorbereitet gewesen. Man hat ja gewusst, dass viele Leute werden kommen. Dass das quasi ausverkauft ist. Aber wenn du es so unmittelbar erlebst, dann kommen die Emotionen, das ist klar. Und nach dem Spiel, ja, also viel, viel bitterer als wie die Schweizerinnen kannst du ja nicht verlieren eigentlich. Also, ja, da haben sie mir wirklich sehr, sehr leid tun.
Ja, und jetzt haben sie aber das Spiel verloren. Was ist denn gelegen, aus deiner Sicht?
Vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie, das ist meine These. Das war eine sensationelle erste Halbzeit. Auch läuferisch vor allem. Und das hat extrem viel Kraft gebraucht. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit, so ab der 60. habe ich das Gefühl gehabt, jetzt funktioniert das Pressing nicht mehr, wo vorher wirklich 50 Minuten, Stunde super funktioniert hat. Das ist ein bisschen eine Kraftfrage. Und es hat viel mehr Räume gegeben für die Norwegerinnen. Sie haben es dann zu zwei sehr, sehr glücklichen Goal, muss man sagen, ausgenutzt, die Räume. Und da glaube ich, irgendwie, vielleicht haben sich die Spielerinnen fast zu sehr anstecken lassen von dieser Stimmung auf den Rängen. Haben das Gefühl gehabt, hey, es gibt kein Morgen und jetzt gehen wir einfach Vollgas und nicht an die nächsten Sekunden, nicht an den nächsten Moment denken, sondern einfach, ich finde das eigentlich cool, oder? Wirklich einfach voll im Moment rein gewesen. Und ja, hinten raus ist es meiner Meinung nach ganz klar eine Energiefrage gewesen. Die Norwegerinnen haben viel weniger investiert in das Spiel und ja, sind dann so noch sehr glücklich zum Lucky Punch gekommen.
Wenn ich da gerade noch etwas anhänge, ich glaube, was da noch dazugekommen ist einfach die fehlende Effizienz bei den Schweizerinnen. Sie haben enorm viele Chancen gehabt, extrem viel mehr als die Norwegerinnen, aber sie haben es einfach nicht können verwerten. Sie hätten nach der ersten Halbzeit können mit 3-0 führen. Du hast den Lattenschuss von der Geri Reuteler. Ja, das ist etwas, was sich bei den Schweizer Nazis jetzt auch schon länger durchzieht, dass eben die fehlende Effizienz da ist. Das haben sie, was gegen Tschechien getestet haben, in den letzten Wochen haben sie das auch gesagt, dass sie schon ein bisschen besser gewesen sind, aber dass sie da immer noch daran arbeiten müssen und dass das muss besser werden. Und jetzt im Eröffnungsspiel hat es einfach wieder nicht geklappt mit der Effizienz. Ich meine, sie haben irgendwie, glaube ich, über 40 Angriffe gehabt und ein Goal. Das ist, ja, ich glaube, dort liegt auch ein Grossteil von dieser Niederlage.
Ja, und also dort hat man auch den Unterschied vielleicht zu den Norwegerinnen gesehen, die mit Ada Hegerberg halt einen Stürmer hat, wo vor allem mit dem Kopfballspiel ja, einfach Weltklasse ist und halt dann eben auch die Chancen, die wenigen Chancen, die sie hat, nützt. Wobei, vielleicht kann man sie in diesem Spiel auch nicht so klar sagen, weil sie hat ja noch eine Penalty verschossen, aber trotzdem. Also ich glaube, dort ist vielleicht ein bisschen, ja, die Goaljägerin, die fehlt ein bisschen, der Schweizerin. Und ich, zum, ja, dem noch ein bisschen anhängen. Ich habe das ähnlich wahrgenommen jetzt mit dieser Euphorie. Sie sind wirklich voll drauf. Ich habe das Gefühl, das beste Beispiel war Nadine Riesing, die einfach das Gefühl, also die ist einfach gesäckelt und gemacht und da und also die hat noch nie so gut geshootet in meinen Augen, in ihrem ganzen Leben. Also zumindest, wenn ich es gesehen habe. Und ich, allgemein die erste Hälfte der Schweizerinnen, ist für all die jetzt nicht so viel jetzt, die Schweizer Frauen-Nazi gesehen. Ich meine, ich habe die letzten 5 Jahre oder so jedes Länderspiel gesehen und das ist wirklich mit Abstand das Beste gewesen, was sie je gespielt haben. Also sie sind wirklich auch über sich ausgewachsen. Mega schade, dass es dann auch nicht belohnt wird, also schlussendlich. Mhm. Und jetzt, über dem Ganzen ist natürlich eben, das ist ein grosses Heim-EM, das Turnier. Die Männer haben das 2008 schon mal erlebt, oder? Ein Heim-EM im eigenen Land. Dort hat man auch gut gestartet eigentlich, gegen Tschechien. Man hat extrem viele Chancen gehabt, aber hat 1-0 verloren. Kleine Parallele natürlich jetzt, oder? Jetzt hat man auch super gespielt. Gut, wir haben das Goal geschossen, aber 1-2 wieder viele Chancen vergeben. Und im zweiten Spiel war dann das Regenspiel gegen die Türkei und nachdem war man ausgeschieden gewesen. Droht das jetzt auch den Frauen-Nazi?
Natürlich, rein theoretisch ist ja das Szenario möglich, dass sie jetzt am Sonntag gegen Island verlieren. Aber ich stehe jetzt nicht an und sage, das könnte passieren und so weiter, sondern ich nehme mehr die Eindrücke aus dem ersten Spiel und vor allem eben aus der ersten Halbzeit und auch den Start von der zweiten Halbzeit. Und wenn ich das zum Maßstab nehme, also wenn das die Schweizerinnen wieder auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dass sie werden auf dem zweiten Platz die Gruppen abschliessen und dann ins Viertelfinale kommen. leider ist dort der Gegner Spanien. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Das schauen wir dann, können wir Spiel für Spiel, wie man so schön sagt. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass die EM für die Schweiz gut kommt, aber natürlich kann es auch hinten rausgehen und man ist ausgeschieden in der Gruppenphase.
Ja, ich sehe es etwa gleich wie der François. Es kann sicher jetzt sein, dass gegen Island nicht mehr das auf den Platz bringen, was sie gegen Norwegen gezeigt haben, aber ich glaube, es wäre schade, wenn wir nach dieser Leistung, die sie gezeigt haben, jetzt an das würde glauben und würde sagen, gegen Norwegen sind sie schon zu fest unter Druck. Gegen Island, Entschuldigung. Island hat das erste Gruppenspiel auch verloren. Die sind genau gleich unter Druck. Und klar, die Schweiz hat noch den Druck vom Heimturnier, aber sie haben halt auch das ganze Stadion in ihrem Rücken. Und darum glaube ich nach wie vor daran, dass das gut kommt.
Ja, und eben mit dem Druck von der Heim-EM sind sie ja super
umgegangen. Ja, genau,
umgegangen.
Das kommt
also,
dazu. Ja.
Das ist irgendwie, da hast du nichts angespürt. Eben, eher das Gegenteil, wirklich beflügelt gewesen, euphorisiert, Vollgas. Ja, grossartig.
Und vielleicht ist jetzt im zweiten Mal, wo man das jetzt erlebt, hat man auch ein bisschen mehr Routine in dem Ganzen. Könnte ja sogar auch noch positiv sein, dass man es jetzt schon mal erlebt hat, oder? Und dann vielleicht das länger kann durchziehen.
Schon, das sicher, aber man nimmt die Niederlage mit. Also weißt, es ist nicht ein positives Erlebnis gewesen, schlussendlich, das Startspiel. Also ja, das musst du auch noch irgendwie musst können abhaken, musst können verarbeiten, weil wie gesagt, ist es eine sehr bittere Niederlage gewesen. Also wenn du klar unterlegen bist und 2-1 verlierst, dann Dann ist es ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl.
Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen anderer Meinung. Ich habe das Gefühl, es ist so jetzt einfacher, weil sie sich Selbstvertrauen erspielen können. Sie wissen, dass Norwegen der Gegner aus der Gruppe ist, der am stärksten ist, der es am ehesten dagegen verlieren könnte und wo man nachher immer noch gute Chancen hat, um gegen die anderen beiden zu gewinnen. Und ich glaube, das, was sie in dem Spiel gezeigt haben, hat extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube auch, dass Elia Welti, die verletzt war, wo man nicht sicher war, bis zum Schluss, ob es langt, dass sie 90 Minuten lang gespielt hat und gezeigt hat, dass sie es kann. Man hat ihr nicht angemerkt, dass sie so lange out war.
Also es ist überragend. Sie hat nicht nur gezeigt, dass sie es kann. Es ist ja unglaublich, was sie geleistet hat.
Und ich glaube, das gibt ihr und dem ganzen Team auch noch mal mehr Selbstvertrauen, das sie jetzt mitnehmen können.
Ja, Welt ist natürlich sicher das richtige Stichwort, oder? Über sie können wir definitiv noch ein bisschen reden, oder? Pia Sundhage hat vor dem Spiel gegen Norwegen gesagt, ja, sie müssen vielleicht ein bisschen abwägen. Soll sie schon im Norwegen-Spiel einsetzen und Gefahr bestehen, dass man das zweite oder das dritte Spiel ohne die Welt bestreiten muss, weil halt eben sie ist angeschlagen gewesen. Jetzt hat sie 90 Minuten gespielt. überragend gespielt, also wirklich die Chefin auf dem Platz gewesen. Der Pass, den sie vor dem 1-0 auf Nadine Riesen spielt, unter Druck dann noch. Wirklich unglaublich. Und man hat wirklich gesehen, sie hat auch jeden Ball abgefangen, sie hat eine Stellung gespielt, wie keine zweite. Aber wir wissen jetzt natürlich, also sie wird sicher streng sein für sie mit ihren Knieproblemen. Und jetzt gegen Island braucht man sie ja umso mehr. Oder? Ist das ein Risiko gewesen, dass man sie schon gebracht hat in diesem Spiel? Oder wie siehst du das?
Ja, natürlich jetzt im Nachhinein, falls es so rauskommt, dass jetzt Lia Velti nicht sollte können spielen gegen Island, dann ist sie im Nachhinein natürlich ein Fehler gewesen. Im Nachhinein urteilen ist immer sehr viel einfacher. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass man sie von Anfang an gebracht hat. Die Frage ist, hätte man sie müssen durchspielen lassen? Das ist die andere Frage. Aber dass sie von Anfang an gespielt hat, absolut nachvollziehbar. Vielleicht klappt es ja auch gegen Island wieder von Anfang an. Also, lieber die Chance nutzen, wenn sie auch wirklich da ist. Und wenn die Lia Velti kannst laufen lassen, das ist eine Chance. Es ist ja nicht wegen ihrer nicht aufgegangen, kann man sagen. sie hat ihren Beitrag und noch ein bisschen mehr absolut geleistet. Melinda, du hast ja noch spannende Entdeckung gemacht, habe ich gehört, während dem Spiel.
Ja, nach dem Goal von Norwegen hatte ich das Gefühl, dass sie sich an den Oberschenkel langt, und zwar an anderen, nicht an den, der eingetippt war. Und dass sie zu der Trainerbank, zu der Pia Sundhage geht und so ein bisschen signalisiert, sie müsse raus. So ist es bei mir übergekommen von der Tribüne aus. Ich weiß natürlich nicht, was dort genau gesagt worden ist. Vielleicht hat sie auch gesagt, eine andere muss raus. Also ja, das kann man natürlich nie.
Aber sie hat das Wechselzeichen mit den Händen gemacht, oder?
So wie ich es gesehen habe, ja genau. Was dann natürlich nicht ins Bild passt, ist, dass sie gleich noch die restlichen 30 Minuten durchgespielt hat. Ich glaube, die Lia Velti kennt sich selber genug gut, dass wenn es wirklich nicht mehr gegangen wäre, dass sie dann schon rausgegangen wäre. Aber ja, ich habe das jetzt mit dem Blick auf die nächsten zwei Spiele natürlich ein bisschen beunruhigend gefunden, weil man will nicht die Captain von der Schweizer Nazi sehen, wie sie sagt, nach 60 Minuten im ersten EM-Spiel, sie müssen raus.
Ja, das mit dem gut kennen, da hast du schon recht. Nur die Fußballerinnen und Fußballer, natürlich kennen sie sich gut und sie wissen, wo die Grenzen sind, aber wenn du dir das grosse Ziel setzt und dann bist du noch voller Adrenalin, erst recht im Spiel, oder? Dann verschieben sich die Grenzen natürlich. Also das ist immer so ein bisschen heikel. Ich erinnere an die WM in Katar von den Männern, wo der Jan Sommer eigentlich krank ist und vor dem Achtelfinal gegen Portugal und im Nachhinein war es ein riesen Fehler, dass er gespielt hat. Aber er hat dann halt einfach wirklich von wegen sich gut kennen. Natürlich kennt er sich gut, aber er hat das Spiel unbedingt wollen und hat dann halt ein bisschen seinen Zustand ein bisschen besser beschrieben, als er wirklich ist. Und ja, es war dann niemandem wirklich dien. Jetzt nimmt es mich dann wirklich extrem Wunder. Bin extrem gespannt, ob die Lia Velti am Sonntag auf dem Platz steht in Bern gegen Island. Wenn nicht, dann können wir wieder anfangen zu spekulieren. Eben, ist es ein Fehler gewesen, dass sie gespielt hat? Ist es ein Fehler gewesen, dass sie durchgespielt hat? Hat man sie müssen auswechseln? Ist das Zeichen wirklich das Zeichen gewesen für «Nimm mich raus»? Oder ja.
Also was ich auch spannend fand, allgemein wie im Auftritt, also ich bin auch mega gespannt, natürlich ob sie dann gespielt, aber was ich auch jetzt in diesem Auftritt spannend fand, ist, dass man wirklich gemerkt hat, sie ist wirklich, hat sich auch mega viel vorgenommen, wirklich, weil die Chefin sie auf dem Platz, das habe ich dann gesehen, dass sie eins nimmt sie einen Schuss aus, keine Ahnung, 20, 30 Meter, wo nicht schlecht kam, wo so ist, so, ah was, Lia Velti und schiessen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was erst im Kopf ist, also dass sie das macht. Und sie hat dann den Penalty geschossen, der ganz knapp zurückgenommen worden ist wegen dem Abseits. Sie ist so beim Studio gestanden, hat den Ball genommen und ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob Lia Velti schon mal einen Penalty geschossen hat für die Schweizer Nazi. Normalerweise macht das Ramona Bachmann oder Anna-Maria Zöne-Gocimic oder Milla Valotto hat sie in der Vergangenheit teilweise gemacht. Sie wüsste jetzt gerade auf die Schnelle nicht, zeigt aber, dass sie natürlich gesagt hat, hey, ich bin Captain, ich gehe voran und ich will jetzt hier auch etwas leisten. Oder? Also ich glaube, sie hat sich extrem viel vorgenommen für das Heimturnier. Es spricht natürlich wieder für das, dass sie dann vielleicht in dem Moment dann auch sagt, hey, also ich lasse jetzt da nicht auf irgendwie dass mir ein bisschen das Bein wehtut oder sonst irgendwie ein bisschen angeschlagen bin, sondern ich wollte einfach durchziehen, oder? Ich habe mir so viel vorgenommen.
Ja, das hat sie ja in der Pressekonferenz vor dem Match auch ganz klar gesagt, dass sie alles darauf ausgelegt hat, dass sie auf diesen Tag fit wird und dass sie extrem viel dafür geschafft hat. Noel Maritz hat gestern gesagt, wie fest Lia Welti an sich schaffe und für sich schaffe. Sie hat gesagt, sie glaube, Lia sei immer im Gym irgendetwas am machen, wenn sie auch dort sei. Das spricht ja auch dafür, dass eben sie unbedingt hat an dem Eröffnungsspiel sein wollte. Sie ist ja auch klar. Und dass sie den Penalty geschossen hat. Ja, auch wenn sie es in der Vergangenheit vielleicht noch nicht gemacht hat, finde ich, ist irgendwo logisch, weil einfach, ja, schaut Ramona Bachmann und Anna Zrnogorcevic sind beide nicht auf dem Platz gestanden. Und Smila Vallotova, die 21, glaube ich, ist, dann der Druck geben, die Verantwortung, wenn man vorher gerade gesehen hat, wie eine Starspielerin wie Ada Hegerberg einen Penalty verschießt, fände ich, wäre recht mutig gewesen. Darum, ja, finde ich, ist es logisch gewesen, dass Lia Welti die Verantwortung übernehmen würde. Aber es spricht sicher dafür, dass sie sich fit gefühlt hat und dass sie zu dem Zeitpunkt ja auch wie noch ihren Knie genug Vertrauen geschenkt hat.
Jetzt auf diesem Platz ist eine nicht von Anfang an gestanden, die ich glaube alle erwartet haben, die 18-jährige Sydney Schertenleib. Eigentlich ein bisschen die Hoffnungsträgerin in der Offensive der Schweiz, ein absolutes Ausnahmetalent, spielt beim FC Barcelona, wird von allen möglichen Leuten in den höchsten Tönen gelobt, zum Beispiel Caro Hansen, die mit ihr beim FC Barcelona spielt. Und Star ist in der norwegischen Nazi, hat gesagt, hey, sie ist eines der grössten Talente, aber macht ihr nicht zu viel Druck. Jetzt müssen wir ihr vielleicht ein bisschen Druck machen, weil ich glaube, jetzt in diesem Spiel gegen Island braucht man Qualitäten von diesen Sydney Schertenleib, oder?
Die brauchst du jedem Match, als Schweiz sowieso. So etwas, wo ich sie das erste Mal gesehen habe in der Schweizer Nazi, irgendwie kurz auf Abend, ist mir durch den Kopf. So etwas habe ich noch nie gesehen und werde ich vielleicht auch nie mehr wieder sehen in der Schweizer Nazi. Sie ist in vieler Hinsicht absolut überragend. Technik, Positionsspiel, das Gefühl für die Räume, Bewegung, das Tempo, Schuss. Also sie ist 18 und quasi komplett, bis auf halt ein bisschen Erfahrung, die ihr noch ein bisschen fehlt. Vielleicht auch noch ein bisschen Kaltblütigkeit. Ja, ich erwarte sie immer in der Startformation, außer das fällt ihr ein Bein. Nein, überspitzt. Aber,
also eigentlich gleich wie der Lia Welti, oder?
Ja, das sind die zwei besten Fußballerinnen. Wenn man jetzt einfach die fußballerischen Skills nur anschaut, sind die zwei besten. Wenn du auf die zwei besten oder auf eine von den zwei besten verzichtest, als Trainerin, dann musst du gute Argumente haben. Und wenn es systembedingt ist, dann erwarte ich von einem Trainer oder von einer Trainerin, dass sie das System den besten Spieler anpasst. Dort habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, was die Sydney Schertenleib angeht. Ob Pia Sundhage eine wirklich schon den Dreh draussen hat, wie in welcher Konstellation Sydney am besten zum Trägen kommt. Und das wegen dem Druck. Ich glaube, das ist für Sydney nicht so ein grosses Problem. Ich weiss, seit sie 9 ist, dass sie extrem gut ist. Und hat bis jetzt immer können damit umgehen, dass sie extrem gut ist.
Für das spricht ja, dass sie beim FC Barcelona gerade eingeschlagen hat und auch denen gerade in der Champions League spielt, zum Teil dann noch überragende Leistungen gezeigt hat, wo der Druck dann auch nicht klein ist, wenn du dann Chance bekommst, oder?
Wobei, mit Einschlagen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also, natürlich hat sie aber nicht gerade sofort eingeschlagen. Also, sie hat auch ein bisschen Mühe am Anfang, wo sie auf Barcelona, ich meine, die war 17, gerade auf Barcelona, neue Stadt, fremde Sprache, Gespänli alle weg, muss das ganze Umfeld neu aufbauen. Da hat sie ein bisschen Mühe gehabt. Aber Barcelona war so clever gewesen und Barcelona hat so eine grosse Auswahl an super Spielerinnen, dass sie ihnen einfach auch Zeit gegeben haben. Und dann hat sie hat die Zeit gebraucht, hat sich ein bisschen in der zweiten Mannschaft können vor allem entwickeln und dann nachher ist sie in die erste Mannschaft gekommen. Und wie du sagst, ja, dann hat sie zum Teil für Aufsehen gesorgt. Sie ist natürlich noch nicht Stammspielerin, aber selbst wenn sie übernächste Saison erst so richtig Stammspielerin wird bei Barcelona, ist sie immer noch sehr, sehr früh dran und auf einem super Weg.
Ja, und ich meine, sie ist auch nicht mit der Erwartung nach Barcelona, dass sie jetzt Stammspielerin bei der ersten Mannschaft wird, sondern sie hat ja eigentlich in die zweite Mannschaft von Barcelona gewechselt. Hat dann vor ein paar Tagen am Mediapoint erzählt, dass sie im Training war mit der ersten Mannschaft und sie sei einfach überhaupt nicht hineingekommen. Sie hat dann mit den Goalies mittrainiert und sie auch dort nicht hineingekommen. Es sei einfach, das Level sei so massiv viel höher gewesen und all viel schneller, physisch viel besser, als was sie sich gewöhnt war. Und ja, das Trainerteam hat dann aber doch gefunden, dass sie genug gut ist, um eben bei der ersten Mannschaft zu bleiben. Und ja, das ist sicher etwas, wo der Schweiz extrem viel geben kann, allein schon, dass sie mit der ersten Mannschaft von Barcelona trainiert.
Ja, und eben, also du hast vorhin schon den Hinweis gemacht, dass es gegen Spanien könnte gehen, im Viertelfinale, was dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig könnte sein. Das weiss man auch aus der Vergangenheit, wenn die Schweizerinnen gegen Spanien gespielt haben. Das hat man jetzt auch, glaube ich, beim Auftaktspiel von der Spanierinnen gesehen, wo gerade der Goal gefällt hat, Stammgoalie, Dinan Paredes, die Abwehrchefin und auch die zweifache Weltfußballerin Aitana Bonmati. Und trotzdem haben sie 5-0 gewonnen. Ja, also man sieht, dass dort auch eine unglaubliche Breite rum ist, dass die einfach wirklich auf einem anderen Level sind und absoluter Top-Favorit natürlich für die EMT.
Ja, brutal. Also ich sehe 4 Mannschaften an dieser EM, die einfach weit weg sind vom Rest, neben Spanien, Frankreich, England und noch Deutschland. Also das sind die für mich die 4 Mannschaften, die den Sport dominieren. Ja, und die Schweiz hat es gegen jede von diesen 4 Mannschaften extrem schwer. Also es ist wirklich krasse Aussenseiter. Und ja, ich habe gestern den Match geschaut gegen Portugal. Also boah, das ist ein 1-2-Klassen-Unterschied gewesen. Ja.
Ja, also es hat ausgesehen wie ein Skip-Spiel. Also
ja, das war massiv, klar.
Das ist schon ein riesen Unterschied. Zum Beispiel auf die Schweizerinnen zurückkommen. Jetzt haben wir über die Lia Welte geredet, über Sidney Schertenleib. Ich glaube, den Namen, den wir auch noch kurz diskutieren nach dem Startspiel, ist Geraldine Reuteler. Eigentlich, also ich habe es extrem schwierig gefunden. Ich habe die Note geben bei uns in der Zeitung. Und ich habe es extrem schwierig gefunden, weil eigentlich hätte ich ihr am liebsten richtig gute Note gegeben. Sie hat eigentlich richtig gut gespielt, sie hat aber einfach ihre Chancen nicht genutzt. Und noch unglücklich den Handspenalty verursacht. Das war irgendwie ein ganz spezieller Auftritt von ihr. Wie haben ihr sie gesehen?
Ich habe sie in der ersten Halbzeit vor allem überragend gefunden. Sie ist, ja, jeder Angriff fast ist über sie gelaufen. Sie war so ein bisschen das im Sturm, wo die Lia Welte im Mittelfeld war. Und mit dem Lattenschuss hat sie eben auch gezeigt, dass sie die können sein, die für die Goal können sorgen können. Aber schlussendlich hat sie es dann halt nicht reingebracht. Sie hat keinen von ihren vielen Abschlüssen können ins Goal bringen. Und darum, ja, ich finde, sie hat sich die Auszeichnung als Spielerin vom Spiel verdient. Sie hat nachher aber selber gesagt, sie möchte lieber den Match gewinnen, als dass sie als beste Spielerin ausgezeichnet worden ist.
Muss man kurz sagen, sie ist von der UEFA als beste Spielerin gewählt worden. Genau.
Und eben der Handspenalty, ja, unglücklich, aber ich meine, das kann jeder Spielerin mal passieren. Klar sollte es nicht und es ist extrem unglücklich. Aber man kann ja jetzt noch sagen, es ist jetzt halb so schlimm, weil Norwegen hat ja nicht getroffen.
Ich bin bei der Melinda, wenn es um die erste Halbzeit geht. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Da kann man ihr nicht einmal wegen dem Abschluss die Latte halt getroffen, kann man ihr keinen Vorwurf machen. Die ganz die Chance, die sie muss machen, die vergibt sie kurz vor Schluss, nach einem Zauberpass von der Sidney Schertenleib. Den muss sie machen. Aber die zweite Halbzeit ist sie für mich untertaucht. Sie war viel weniger gesehen, weniger in Bewegung gewesen. Natürlich nachher hat es einen Positionwechsel gegeben, sie ist ins Mittelfeld.
Vielleicht auch wieder mit der Frage, oder? Wo ist sie am besten aufgekommen? Welche Formation und welche, wo ist tatsächlich, sind die Spielerinnen am besten, wenn man sie aufstellt? Oder? Dort hat man sie zurückgezogen.
Ich glaube, Geraldine Reuteler ist am besten, wenn sie ihre läuferischen Fähigkeiten kann ausspielen kann. Und das sehe ich entweder so auf einer Achterposition, wo sie dann aber wirklich Box-to-Box spielt. Also wo sie wirklich und vielleicht fast mehr die gegnerische Box attackiert. das sehe ich sie. ich könnte mir sie auch in einem Zwei-Frau-Sturm vorstellen. Ich finde aber nicht so hinter der Spitze zentral, sehe ich lieber jemanden, wo den letzten Pass besser spielen kann als sie. Wo ein bisschen strategische Fähigkeiten hat. Sie ist ein Perpetuum mobile und sie muss go. Eben auch den Abschluss suchen. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit habe ich nicht mehr so viel von ihr gesehen.
Ja, jetzt, eben, wir haben jetzt auch noch ein bisschen zurückgeschaut auf das Norwegen-Spiel natürlich, aber eben das, was uns jetzt Wunder nimmt, ist jetzt das Island-Spiel, oder, wo es jetzt wirklich einfach den Sieg braucht. Eben, wir haben ja gesehen, sie sind gut mit dem Druck umgegangen, grundsätzlich, dass es ein Heimturnier ist. Trotzdem ist das jetzt irgendwie in den Köpfen, dass es eben halt das Ausscheiden möglich ist und dass man jetzt da vielleicht noch fast noch ein bisschen mehr nicht mehr nur das Geniessen ist, sondern eben man hat auch die Angst davor, dass es auch vorbei sein bald.
Ja, sicher ist das irgendwo durch im Kopf, das wird irgendwo durch mitspielen, aber ich glaube nach wie vor, dass es nicht der Hauptgedanke der Spielerinnen wird sein. Ich glaube, das darf es auch nicht sein, weil eben sie haben nach wie vor in den eigenen Füßen theoretisch lange auch ein Unentschieden, um noch nicht vorerst ausscheiden. Und ich glaube, nach dem Auftritt von Norwegen darf man wirklich optimistisch in die Partie am Sonntag gehen und daran glauben, dass sie gegen Island, was jetzt in der Nations League zusammen unentschieden gespielt haben, 3 Goal haben können schiessen gegen Island. Ich glaube, da müsste es möglich sein.
Es ist ja ein riesen Fest, das Heimturnier, oder? Die EM im eigenen Land, das hat man jetzt auch gesehen bei dem Eröffnungsspiel. Das Stadion war ausverkauft und es sind 800'000, ich glaube über 800'000 haben auf SRF zugeschaut. Das heisst, das sind Werte, die fast so gut sind wie bei den Männernazis. Also es ist sehr, sehr beeindruckende Werte. Was würde es bedeuten, wir hoffen es natürlich nicht, aber was würde es bedeuten, sollte die Schweizerinnen früh ausscheiden für das Turnier? Was hast du das Gefühl?
Ja, das wäre natürlich ein Stimmungskiller. Also das war bei den Männern auch so gewesen. Vor allem im ersten Moment. Es würde dann wieder anziehen. Man kann das Männerturnier nicht ganz mit dem Frauenturnier vergleichen, weil ja dann der Finale zum Beispiel eben in Wien stattgefunden hat, damals, nicht in der Schweiz. Die Stimmung wird schnell abflachen, bin ich überzeugt. Spätestens im Halbfinale wäre sie wieder top. Es kommt halt dann auch extrem darauf an, welche Mannschaften sind noch dabei, wie viele Leute aus diesen Ländern sind da. Falls die hohen Preise in der Schweiz nicht allzu viele Leute also, abschrecken, um daher zu kommen, dann können sie ja noch ein gutes Fest geben. Aber man hört ja da von ein paar Fangruppen, dass es unverschämt teuer sei in der Schweiz.
Ich glaube, was auch dafür spricht, dass es gleich ein gutes Erlebnis, eine gute EM wird, aus Fansicht, ist, dass gar niemand so extrem viel von den Schweizerinnen erwartet. Es erwartet niemand, dass sie jetzt ins Halbfinale einziehen. Klar, Viertelfinale ist so ein bisschen der Wunsch von allen. Wenn sie jetzt am Sonntag würden ausscheiden, dann wäre das sicher, wie der François gesagt hat, ein Stimmungsdämpfer. Aber auch schon als in der Gruppenphase, glaube ich, würde jetzt nicht die Stimmung nachhaltig eben, ja, schlechter machen.
Ja, und ich glaube, eben für die Schweiz geht es in diesem Turnier oder für den Schweizer Frauenfußball geht es in diesem Turnier um mehr als jetzt einfach der sportliche Erfolg. Und das sieht man gerade bei einer Lia Welti, was die im Vorfeld alles gemacht hat. Also, wenn ich den Fernseher einschalte, ich sehe permanent Lia Welti in irgendeinem Werbespot. Die ist überall. Irgendwann und irgendwo hat sie das müssen gemacht haben. Dann hat sie noch ein Kinderbuch rausgegeben, Lesungen abgehalten, hat noch Prüfung gemacht. Gut, das ist jetzt nicht für den Frauenfußball, sondern für sich. Aber
und dort hat sie ja gesagt, das sei nicht die höchste Priorität, das sei sie einfach nebenbei so gemacht.
Klar, aber und dort noch in eine Fernsehsendung und dort noch ein Interview und dort noch ein Podium und so weiter. Also du siehst bei der Lia Welti, dass es viel mehr ist als nur das Resultat, sondern dass es darum geht, ein Vermächtnis zu schaffen für den Schweizer Frauenfußball. Und sie hat natürlich extrem viel dafür investiert, neben dem Platz, gegen Norwegen auch auf dem Platz. Und ja, wie gesagt, wir wollen bis Ende 27 wollen wir die Lizenzierten von 40 auf 80'000 hochschrauben. Wenn die Schweiz rausgeht in der Gruppenphase, es gibt einen Dämpfer, aber wir werden absolut hochklassige Halbfinals, Finals sehen. Und auch das, auch wenn die Schweiz natürlich dann nicht dabei ist, aber auch das kann natürlich Lust auf mehr wecken und kann Leute für den Frauenfußball begeistern, die vorher nichts mit dem haben können anfangen.
Und ich glaube, was schon gelungen ist, ist auch am Eröffnungsspiel, hat es extrem viele Leute gegeben, die durch das begeistert worden sind, die überrascht sind. Und zwar, wir haben auch unsere Noten, die sind ja nicht nur bei uns im Portal, dort auch, aber auch bei Watson. Und Watson hat ja bekanntermaßen eine sehr ausprägte Kommentarfunktion, die genutzt wird. Und dort hat es mehrere Kommentare gegeben von Leuten, die gesagt haben, sie haben das erste Mal ein Frauenspiel über 90 Minuten geschaut und sie sagen einfach nur begeistert. Mega unterhaltsam, gut Auftritt, spannendes Spiel. Also ich glaube, aber nur schon die, das Eröffnungsspiel war natürlich Werbung für einen Frauenfußball. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann eben Top-Nationen gegeneinander spielen, wir haben jetzt nur schon die Spanierinnen gesehen, wie die auftreten, wenn dann die gegen eine Gegnerinnen spielen, die dann halt ein bisschen eher in ihrer Reichweite sind, dann gibt es ein ganz anderes Spiel. Und es ist nochmal wie ein neues Turnier ab dem Viertelfinal, Halbfinals, oder?
Absolut.
Ja, also wir können natürlich hoffen, dass die Schweizerinnen noch dabei sind. Ich wollte es mit meinen Fragen nicht implizieren, dass es schon draus ist, dass sie schon draus sind am Sonntag. Ich glaube, mit dem Auftritt, was sie gegen Norwegen gezeigt haben, sei gegen Island etwas drinnen liegen. Aber ja, sind wir doch einfach mal gespannt, würde ich sagen, oder?
Ja, definitiv.
Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Jetzt wären wir da schon am Ende. Vielen Dank, Melinda und Frosso.
Danke vielmals.
Ja, danke dir.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gutes Feedback. Am besten macht ihr das, indem ihr Sternchen abgebt, so viel in der App, wie ihr wollt, oder auch ein Mail schreibt an podcast@camedia.ch. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster kommt schon nächsten Montag wieder raus. Jetzt während der Europameisterschaft kommen wir zweimal in der Woche raus. Ihr müsst also euch nicht so lange gedulden, bis es wieder etwas zum Hören gibt. Weitere Podcasts kann ich euch trotzdem ans Ohr legen. Und zwar alle Podcasts von CA Media natürlich. Die findet ihr unter camedia.ch/podcast. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema von der Woche.